Ronald, du bist so rund 600 Kilometer von mir entfernt. Ich sitze in Erlangen, du sitzt in Hamburg. Und du bist der Leiter der Siemens-Ausbildung in Hamburg, Rostock und Kiel. Und ich finde es schon mal gut, dass du heute hier zur Verfügung stehst. Wir wollen ja heute einen kleinen Podcast zusammenstellen, vielleicht zur Info für alle anderen. Wir sind heute auch in einer Session der Corporate Learning Days. Und jetzt gibt es noch ein paar Session-Mitmacher, die schon interessiert zuhören und anschließend dann auch ihre Fragen noch mitstellen können. Aber wir beide starten jetzt erstmal. Du bist Ausbildungsleiter. Um welche Berufe geht es eigentlich bei euch da im Norden und wie viele Auszubildende sind denn das so ungefähr?
Ja, hallo erstmal Karl-Heinz und hallo in die Runde. Ja, Siemens benötigt ja vor allem Berufe aus der Elektronik, Elektrotechnik und der IT, klar, als großer Elektrokonzern. Und wir bilden halt in Hamburg auch diese klassischen Basisberufe aus. Das ist der Elektroniker für Automatisierungstechnik und Betriebstechnik. Und das ist aber auch für unsere Infrastruktur- und Gebäudetechnik-Bereiche, ist es der Elektroniker für IT-Technik, für IT und IoT. Systeme und wir haben auch, jetzt muss ich kurz nachdenken, dualen Studiengänge. Die dualen Studiengänge sind der Bachelor of Science in Elektroinformationstechnik und der Bachelor of Science in Informatik, technische Systeme. Der ist so neu, dass ich den noch nicht so drauf habe. Seit diesem Jahr, erst Sommer, werden wir den einführen. Also auch ein IT-Studiengang mit der HAW Hamburg. Und wir haben aber auch, das darf ich nicht vergessen, auch kaufmännisch eine Möglichkeit mit dem Bachelor International Management, der schon teilweise jetzt ab diesem Sommer in virtueller Session läuft. Also ein Drittel virtuell, ein Drittel in Berlin, ein Drittel in Essen. Also so ein multifunktionaler Studiengang, auch für die Kaufleute.
Um wie
Anzahl,
viel geht's denn?
ja, Anzahl, muss ich kurz nachdenken, ungefähr 150 Azubis und Dualstudierende haben wir in Hamburg.
Okay. Bei den Dualstudierenden, glaube ich, ist es mit der Pandemie nicht ganz so kritisch. Die können sich wahrscheinlich schneller darauf einstellen. Aber wie sieht es bei den gewerblichen Berufen aus? Wie habt ihr denn dieses Jahr Pandemie überstanden? Sind die alle in die Ausbildungswerkstatt gekommen oder mussten die auch zu Hause lernen?
Ja, das ist natürlich ein spannender Prozess gewesen. Also ich kann es nur sagen, plakativ am 16.03.2020, ich glaube, ich selber war am 12.03. das letzte Mal in Hamburg, dann danach nach Hause, sind wir alle in den Lockdown gegangen, also bundesweit. Das bedeutet wirklich, sämtliche Ausbildungswerkstätten, sämtliche Standorte sind da runtergefahren worden. Das hieß natürlich für uns in kürzester Zeit, in weniger als einer Woche, haben wir eine Taskforce gebildet. Wir haben parallel über unsere sozialen Medien, die wir auch intern haben, also ein Hashtag SPE Digital Learning, haben wir alle Mitarbeiter eingebunden, sich zu beteiligen, dass wir eben möglichst schnell eben bestimmte Prozesse da ansteuern. So, das ging also los mit digitalen Wochenplänen für Ausbilder und Trainer. Auch die müssen natürlich erstmal geschult werden in diesen Themen. Du kannst nicht verlangen, dass ein Trainer oder ein Ausbilder das virtuell macht, wenn er es vorher auch noch nie getan hat. Und natürlich die Auszubildenden und Lernenden und haben dann tatsächlich schon gleich in der dritten Märzwoche dann auch die ersten Termine gehabt, wo eben Hot Skills, wo bestimmte Themen eben vermittelt wurden, wo externe Trainer eingebunden haben. Dann haben wir ein riesengroßes virtuelles Online-Curriculum geschaffen. Ich habe da mal nachgeguckt, das sind mittlerweile über 100 vertrauenswürdige Links zu externen Plattformen, zu internen Lernplattformen, die wurden auch kuratiert. Wir haben unsere eigene Plattform ja ein halbes Jahr vorher eingeführt, My Learning World, für jeden der fast 300.000 Siemens-Mitarbeiter weltweit. Da kann also auch jeder Auszubildende logischerweise darauf zugreifen, ist ja schließlich auch ein Mitarbeiter ab dem ersten Tag, nur als er in der Ausbildung sich befindet. Wir haben natürlich dann auch Teams gebildet, also diese Taskforce war dann eben aus Produktentwicklung heraus. Also wir haben zu jedem Beruf auch dort Mitarbeiter, die sich auch mit den Inhalten beschäftigen und den IT-Mitarbeitern. Und wir haben vor allem eben auch externe Plattformen zur Verfügung gestellt. Also ein paar, ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber zum Beispiel eAcademy haben wir eingekauft, dann über StudiFlix, was ja so eine offene Plattform ist, Factory.io, Mendix und andere, also auch im Low-Coding-Bereich. Das war eine Riesenherausforderung, das betreiben wir immer noch. Also wir sind immer noch an dem Thema dran zurzeit, also immer noch zu aktualisieren, immer noch die weiter, mal sagen, zu schulen, auch die Ausbilder und Trainer. Aber das war halt, wie gesagt, vor einem Jahr natürlich eine Riesenherausforderung. Das einzige DAX 30-Unternehmen übrigens.
Oh, Also das Bereitstellen von Plattformen ist ja das eine. Aber ob das Lernen damit jetzt auch funktioniert, ich glaube, da haben wir ja auch bei der Weiterbildung bisher immer große Probleme gehabt. Man kann Lernmodule bereitstellen, so viel man will, aber ob die genutzt werden, ist noch was ganz anderes. Wie lief das bei euch? Woher wussten die Auszubildenden, was jetzt für sie sinnvoll ist bei den vielen Plattformen?
Ja gut, die haben, das ist ja, wie ich schon gesagt habe, wir haben ja digitale Wochenpläne erstellt, wo wirklich schrittweise eben auch solche Dinge eingeführt wurden, wo man erstmal begonnen hat mit ganz kleinen Sessions, wo man eben gesagt hat, wir gucken uns da mal gemeinsam das an, wie kann man sowas eben auch nutzen. Es ist jetzt nicht ganz so, dass wir vorher nicht virtuell gearbeitet haben. Also wir haben einen Vorteil, wir haben halt schon 3 Jahre vorher begonnen, unsere Digitalisierung zu betreiben und demzufolge Kanten auszubilden und Dualstudierende schon sowas wie virtuelles Arbeiten. Allerdings jetzt nicht in dem Vollumfang der gesamten Woche. Also das waren dann so einzelne Sequenzen. Klar, man sucht dann mit den Auszubildenden gemeinsam, das ist ja so ein Prozess fast, möchte ich behaupten, wo Ausbilder und Auszubildende, wenn es dann so plötzlich kommt, auch gemeinsam lernen, versucht man dann, die auch sich anzuschauen. Und versucht auch mal sagen, die Ergebnisse, die dann aus so einem virtuellen Lernen kommen, also auch aus diesen Simulationen, sich anzuschauen, sind die mal sagen so, dass da Nachhaltigkeit existiert, also dass die wirklich auch die Auszubildenden da einen Mehrwert haben von. Also es hilft wenig, ein Tablet zu benutzen zum Selbstzweck, sondern am Ende des Tages muss da auch entsprechend natürlich ein Ergebnis rauskommen. Und ich gucke jetzt mal gerade, ich hatte mir auch was notiert in Richtung mal sagen, der Anzahl, die dann mal sagen, bei uns immer so drinne waren. Also wir haben tatsächlich logischerweise am Anfang alle ins Homeoffice geschickt, aber ab dem Sommer haben wir natürlich eine Mischung immer gemacht aus Präsenz, wo es möglich war. Gut, im Herbst, das ist ja bekannt, mussten wir dann wieder stärker in den Lockdown gehen, aber wir hatten natürlich immer eine Mischung aus Präsenz und auch aus dem virtuellen Arbeiten.
Und wie viel Prozent war man denn noch drin und wie viel Prozent war man im Homeoffice so bei den Delding?
Wenn ich das jetzt mal auf jetzt beziehe, das ist vielleicht das Aktuelle, so seit Dezember, ist es halt tatsächlich so, dass wir nur im relevanten Themen die Auszubildenden reinkommen lassen. Das ist im Wesentlichen die Prüfungen. Das sind so Sachen, gut, das ist, denke ich, bekannt. Man kann schlechte eine Prüfungsgestell simulieren oder eine Montagewand. Das ist ein bisschen schwierig im virtuellen Modus. Also ungefähr so 10 bis maximal 15% unserer Auszubildenden sind immer permanent drin, bereiten sich auf Prüfungen vor oder auf diese Themen, die handwerklich halt nicht anders gehen. Und mitunter kann es dann auch mal 20 sein, aber mehr sind es halt tatsächlich nie. Und das werden wir natürlich so lange durchhalten müssen, solange das notwendig ist.
Auf die Dauer. Das heißt, 80-90% lernen zu Hause.
Genau.
Nun ist es bei einer gewerblichen Berufsausbildung ja ein bisschen schwierig, stelle ich mir das vor, weil die arbeiten doch eigentlich alle handwerklich. Ne? Wie kann man zu Hause handwerklich lernen?
Ja, das ist gut, das ist eine gute Frage, Karl-Heinz. Logischerweise habe ich ja gesagt, gibt es Themen, das rollt halt. Du hast halt eine Lawine zurzeit, das muss man leider so sagen. Also wir haben Themen, die wir einfach immer weiter nach hinten verschieben müssen, weil sie nur in Präsenz möglich sind. Ich habe es angedeutet, eine Montagewand kannst du nicht virtuell simulieren. Aber es ist doch erstaunlich, gerade im IT-Bereich und im Elektrotechnik-Bereich kannst du eben ganz, ganz vieles auch von zu Hause aus steuern. Wir haben halt den Vorteil, ich nehme mal so einen typischen Tagesablauf, wir haben halt den Vorteil, dass wir eben mittlerweile, jeder unserer Auszubildenden und Studierenden hat ja ein Tablet, hat ein Notebook, hat zusätzliche Hardware auch zu Hause. Und damit lassen sich auch unsere Systeme, die direkt am Aussteiger-Helpdeck sind, auch steuern. Also auch per Ferndiagnostik lassen die sich steuern. Also wenn wir mal so einen typischen Tagesablauf nehmen in der Automatisierungstechnik, da wird dann morgens halt eine gemeinsame Runde generiert, wo eben die Themen des Vortages nochmal reflektiert werden, ein Tagesziel ausgegeben werden, zum Beispiel eine Steuerung von so Bandlaufmodellen. Es gibt bei uns so Bandlaufmodelle sowohl für die Ausbildung als auch für die Prüfung. Da werden eben Produkte bearbeitet, weitergefördert und diese Modelle lassen sich eben von zu Hause aus auch simulieren. Also am Vormittag zum Beispiel gibt es eine Aufgabe über Factory.io, Simulationstool, was eben diese Themen, diese Hardware und diese Software, also auch mit den Siemens-Komponenten übrigens, also 1:1 simulieren kann. Das heißt, dann wird das über das Tool durchgeführt, wird entsprechend abgespeichert. Diese Software kann dann am Nachmittag real über die iPads eingespielt werden in die realen Anlagen. und wird dann eben per Fernsteuerung über die PETs auch ausprobiert, Störungsdiagnostik und so weiter. Der Ausbilder muss dann logischerweise vor Ort sein, weil er dann eben die Produkte ja wieder zurücksetzen muss oder wenn dann Fehler sind, das Bandlaufmodell dann eben entsprechend wieder vorbereiten. Also einer lässt sich vermeiden, muss dann natürlich trotzdem noch vor Ort sein. So, das wird entsprechend auch über Kameras gesteuert und so weiter. Also man kann schon eine Menge auch machen. Das steht auch jedem zur Verfügung, jeden Auszubildenden. Es dauert halt und es braucht halt Vorbereitung. Und wie gesagt, mittlerweile sind wir da ganz am Anfang im März, April letzten Jahres oder Mai ging das sowas noch nicht. Da braucht man natürlich auch eine entsprechende Hardware.
Ja, oh ja, das klingt ja interessant. Ist es so, dass dann zum Beispiel an so einem Tag die Leute alle gemeinsam mit dem Ausbilder da was machen oder haben die dann so Selbstlernphasen, wo sie einfach programmieren und dann sagen, so Ausbilder, ich bin jetzt soweit, können wir mal probieren, ob es läuft, dass die so einzeln dann betreut werden oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das gibt. Also du kannst natürlich, wenn wir größere Gruppen haben, die jetzt so, keine Ahnung, 16 oder 17 oder 18 Leute sind, solche Gruppen haben wir auch, die kannst natürlich dann nicht so ohne weiteres im Virtuellen dann 1:1 betreuen. Das wird also dann geswitcht. Wir haben dann einen Teil, der dann teilweise, wie gesagt, auch wenn dann notwendige Themen sind, in Präsenz sogar vor Ort sind, von einem anderen Trainer betreut werden. Aber der andere Teil wird dann eben auch aufgeteilt. Es sind ganz kleine Gruppen, häufig sind das Zweierteams, die sich dann da vorbereiten, weil es auch sinnvoll ist, dass die sich untereinander austauschen. Also es ist nicht so sinnvoll, dass die im Virtuellen dann nur alleine vor dem Notebook sitzen zu Hause, sondern auch die müssen sich wieder vernetzen. Und das tun sie auch. Und über diese Plattformen können sie das übrigens auch. Und insofern ist das tatsächlich so kleine Gruppen. Der Ausbilder hat dann die Möglichkeit, die auch nacheinander zu betreuen, weil die eben, wie du schon sagst, bestimmte Programmierthemen haben, weil sie Phasen haben, wo sie die Simulation ausprobieren. Das wird dann so ein bisschen, das muss man halt auch timen. Als Ausbilder ist das auch eine Aufgabe, zu schauen, dass man das dann einigermaßen im Griff behält. Und die nicht ganz so starken Auszubilden natürlich trotzdem mitnimmt. Das ist ja die Kunst an der Geschichte.
Oh ja, und sag mal, wie kommt das eigentlich bei den Auszubildenden an? Ihr habt da so nach einem Jahr jetzt ja sicherlich ein paar Rückmeldungen.
Ja, das war uns ganz wichtig. Also wir als auch Führungskräfte haben auch darauf gedrungen, dass dann wirklich eine Befragung vorgenommen wird. Die haben wir im Mai, Juni die erste gemacht. Die zweite, muss ich kurz nachdenken, Dezember 2020, wirklich eine Befragung sowohl bei den Auszubildenden als auch bei den Trainern durchgeführt, eine sehr umfangreiche, wo wir eben tatsächlich hinterfragt haben, wie mal sagen, kommt das an, wie setzt ihr das um, wie sinnvoll ist es, sind die Ergebnisse adäquat dem normalen Präsenzlernen? Und da gab es natürlich einen bunten Blumenstrauß als Rückmeldung, insgesamt sehr positiv. Also die Ergebnisse waren wirklich, ja, ich kann das dann in Werten, irgendwie, wenn man es jetzt vergleichen würde, oberhalb 80%. Und das haben auch alle, wirklich alle, bis ganz wenige Ausnahmen, die dann eben gesagt haben, in echt ist doch schöner. Das sind häufig aber Auszubildende, die wirklich eben sehr viel Unterstützung brauchen. Also es gibt halt Auszubildende, die einfach nicht dieses Thema virtuell so als favorisierte Lernmethode sehen. Das ist auch verständlich. Es gibt manche Auszubildende, die musst du halt stärker führen. Aber insgesamt war das eigentlich erstaunlich für uns, sehr positiv. Die Trainer ein bisschen differenzierter, auch positiv, aber durchaus auch klar. Die Trainer haben immer das 100%-Ziel vor Auge, das sie erreichen wollen. Und da hat man schon gemerkt, da gibt es ein bisschen mehr Differenzierung. Aber auch die haben es durchaus positiv gesehen. Und es wird ja dann bei Siemens New Normal wird kommen. Das heißt, das wird für uns dann auch eine Aufgabe, auch im Bereich der Ausbildung, vielleicht 20%, 30%, das müssen wir dann sehen, noch virtuell zukünftig zu ermöglichen. Mhm. Also daraus wird sich dann auch entsprechend einiges ändern.
Ah, schön. Sag mal so, wenn man auf die Qualität des Lernens da mal schaut, hast du den Eindruck, dass die Qualität gleich hoch ist wie in den Präsenzphasen oder hast du den Eindruck, da fehlt jetzt was oder da ist sogar was besser geworden?
Ja, das ist schon eine berechtigte Frage. Also in diesen beiden Befragungen kam natürlich auch heraus, dass manche Dinge, manche sehr spezifischen Themen halt doch etwas schwieriger zu vermitteln sind im Virtuellen. Und wir sehen es jetzt leider auch an den Prüfungsergebnissen. Die sind halt nicht so gut wie in Präsenz. Das heißt, sie sind etwas schlechter. Das hängt aber vorrangig zusammen, diese schlechteren Prüfungsergebnisse mit dem Doing. Das heißt also mit dem wirklichen, was ich sagte, Montagewand, Montieren. Das haben sie über ein Jahr nicht gemacht. Und das wissen wir alle. Wenn man nicht etwas ständig wiederholt oder in gewissen Phasen wiederholt, wird es einfach schwieriger. Ich will jetzt nicht sagen, sie sind grobmotoriger geworden in diesem einem Jahr, aber sie haben manche Sachen einfach nicht mal sagen von dem Handling so gut drauf und das kostet Zeit und in Prüfungen ist Zeit das wertvollste Gut. Also haben wir logischerweise da etwas schlechtere Ergebnisse, gerade in dem Parts, wo es um diese Praxisbezüge geht. Theorie ist einigermaßen geblieben. Da gibt es auch ein paar Punkte, die etwas schlechter sind, aber nicht so gravierend wie in der Praxis.
Oh ja, das ist verständlich. Da fehlt eher wirklich die Übung. Ja. Oh ja, sehr schön. Du hast vorhin gesagt, es macht wenig Sinn, dass die so allein vor sich hin lernen. Ist denn dieses Thema Social Learning, also dieses untereinander oder gemeinsam mit und voneinander lernen bei den Auszubildenden, bei euch ein großes Thema? Unterstützt ihr das oder läuft das von denen ganz alleine? Oder wie kann man sich das so vorstellen?
Ja gut, das ist, wir erwarten, muss man jetzt dazu sagen, es wird ja häufig immer so, auch bei Führungskräften immer so dargestellt, sind ja Auszubildende, sind nur Auszubildende. Also da kriege ich dann immer mal sagen, wir sind dicken Hals. Auszubildende beginnen bei uns am 1. September und sind Mitarbeiter ab dem ersten Tag oder Mitarbeiterin. Ich habe jetzt die weibliche Form immer nicht genannt, aber gut. Es ist natürlich beide gemeint. Das bedeutet also, ab dem ersten Tag heißt auch, dass sie ab dem ersten Tag in den Praxisabteilungen eingebunden sind und dass logischerweise wir diesen Part der Ausbildung übernehmen, aber wir ganz großen Wert darauf legen, dass sie eben in dem gesamten Gefüge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingebunden sind. Das heißt auch, dass wir natürlich versuchen, dort gemeinsam, also zum Beispiel klassenübergreifend, lehrjahreübergreifend, bestimmte Themen aufgreifen, wo die sich austauschen. Also in kurzen Sequenzen, das kann zum Beispiel sein über fachliche Themen wie Projektmanagement oder das Fachenglisch oder spezielle Themen, Produktthemen aus den Bereichen, dass sie untereinander sich da mal sagen, vermitteln. Wir laden aber auch Fachexperten aus der Praxis ein, die dann in ganz kurzen Sequenzen eben bestimmte Inhalte, Themen vorstellen, wo alle partizipieren, wo die sich ja austauschen. Es gibt auch so gemeinsame Runden, die dann die Auszubildenden selber einberufen, wo die sich dann eben, wie gesagt, über die Lehrjahre hinaus eben treffen, auch mit Mitarbeiterinnen aus den Bereichen zu bestimmten Themen. Die Zeit geben wir ihnen und das nutzen die auch. Also gerade wenn es um Produktschulungen geht, ist das natürlich auch notwendig. Aber da muss ich zugeben, das ist halt auch bei uns noch am Anfang. Also auch das haben wir jetzt erkannt, das muss viel stärker eben auch verstärkt werden zukünftig.
Ah, wie oft passiert es so? Einmal alle halbe Jahr, einmal im
Nee,
Monat?
es ist schon in praktisch in jeder größeren. Wir haben ja jetzt zukünftig Handlungsfelder, die sind dann so 4 Wochen, 5 Wochen. Also ich denke mal, in jedem Handlungsfeld gibt es immer einen Pool, das ist auch vorgesehen, wo die sich mal sagen, untereinander eben auch austauschen können mit den Fachexperten, wo sie auch diese Lehrjahre, wie gesagt, übergreifenden Themen machen können. Es ist mindestens, sage ich mal, einmal in so einem Handlungsfeld, also einmal im Monat. Das macht auch
Ah.
Sinn, ansonsten, sage ich mal, hat man da keine Nachhaltigkeit, ne?
Ja, also ihr stellt den Rahmen dafür zur
Genau,
Verfügung, dass die sich
genau.
austauschen. Wie lange ist da, wie macht ihr das? Ihr kündigt es einfach an und sagt am nächsten Montag um 10 Uhr oder wie kann man sich das vorstellen?
Es ist teils, teils. Also entweder machen wir so, dass wir Sequenzen dann einplanen, wo wir dann die Fachexperten mit einladen aus der Praxis und die auch. Aber an sich, wir geben auch das durchaus raus und sagen, Mensch, das wäre toll im nächsten Handlungsfeld, dass ihr das Thema XY dort auch nochmal selbst euch dazu dem Thema austauscht. Da organisieren die alles selbst. Das heißt, die kriegen
Aha.
von uns einen Zeitrahmen und dann sagen wir, macht das bitte. Das ist auch, wir machen auch Vorstellungen, wo wir Inhalte den Bereichen vorstellen, also den eigenen Mitarbeitern. Damit halten wir uns in der Ausbildung ziemlich bedeckt. Das machen die wirklich alleine vom Catering über die Einladungen bis hin, mal sagen, zum Präsentation. Das ist ja der Sinn der Sache, dass wir uns da als Ausbilder sehr zurücknehmen und die eigentlich das Ganze organisieren, wie es halt logischerweise irgendwann mal auch auf sie zukommt. Das heißt,
Echt da.
auch Kaffee kochen.
Ja, Wahnsinn. Wie lange dauert sowas? Wie viel Zeit kriegen die dafür?
Unterschiedlich. Es gibt also manche Dinge, da haben wir, also die eigentliche Durchführung, da geht es meistens um einen Vormittag oder einen Nachmittag, aber wenn man jetzt so eine Präsentation macht, aber ansonsten diese Austausche, das kann mal eine Stunde sein, das kann aber auch mal sein, wir haben auch einen ganzen Tag schon gehabt, wo wir so ein Zukunftsday gemacht haben, wo sie eben bestimmte Themen, die auch nagelneu bei Siemens aufkommen, wo sie sich da austauschen.
Aha, ja, wunderbar. Und die laden sich auch Experten dann ein, ne?
Die laden sich dann auch, genau, Experten aus den Bereichen ein, wo die wissen, dass sie das schon sehr gut drauf haben, richtig.
Und das kriegen Sie ja mit durch die Praxiseinsätze
Genau.
in den Abteilungen, ne? Ah, das ist ja eine
Richtig.
tolle Sache. Ja, wunderbar. Ja, klingt ja richtig gut. Du hast mal berichtet, dass ihr schon vor der Pandemie angefangen habt, Lernen zu digitalisieren und dieses selbstgesteuerte Lernen so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Kannst du darüber noch ein bisschen was sagen? Wo soll es da hingehen und was macht ihr da schon?
Ja, das ist natürlich ein Prozess, wo wir gleich am Anfang, muss ich dazu sagen, das ist natürlich ein Prozess, wo wir schon begonnen haben vor, ja, ich glaube jetzt 4 Jahren, Also richtig los ging es eigentlich, muss ich mal kurz zurückgreifen, 2012, 13. Da haben wir halt festgestellt, dass das Thema Industrie 4.0, Digitalisierung kam ja da auf, dass das für uns natürlich mental wichtig werden wird, haben dann mit dem Fraunhofer-Institut ein gemeinsames Projekt gestartet, in deutschlandweit, wo wir tatsächlich mal eruiert haben, was wird zukünftig notwendig werden in den Berufsbildern, haben dann 25 Kernkompetenzen aus über 100 eliminiert, die wir dann genommen haben, um an denen jedes Berufsbild zu spiegeln. Das heißt also, haben diese 25 Kernkompetenzen genommen, haben jedes Berufsbild uns angeguckt, haben festgestellt, das ist der momentane Ist-Zustand, das wäre dann der Zugang, der Soll-Zustand, den wir erreichen wollen. Und da waren viele Themen eben drin, die wir so bis dato noch nicht natürlich so verfolgt haben. Und dann ab 2017 haben wir begonnen, Hard- und Software zur Verfügung zu stellen. Es ist ja immer zwei Ebenen, wo man sich daran vorbereiten muss. Die eine Ebene ist einfach, dass man Handwerkszeug zur Verfügung stellt. Und das ist im Regelfall Hard- und Software. Und die andere Ebene ist natürlich, dass man die Trainer eben qualifiziert, die logischerweise in diesen Themen, diesen Digitalisierungsthemen auch fit sein müssen erstmal, bevor man dann die Auszubildenden schult. Mhm. Und bei der ersten Ebene, bei der Hard- und Software, heißt das für uns natürlich, Investitionen zu machen. In den letzten drei Jahren haben wir die fast verdreifacht, also in jedem Jahr dreimal so viel wie sonst die Jahre vorher investiert. Da geht es um iPads, Notebooks, digitale Zugänge. Da geht es aber auch um so eine große digitale Fertigung, die wir jetzt an jedem Standort haben, die allein eine 500.000 Euro kostet, die man schrittweise erweitert, wo man eben Steuereinheiten dazu nimmt, Datenbanken, jetzt gerade aktuell IT, Cybersecurity oder virtuelle Realität, dass wir auch die Chance haben, eben von zu Hause aus zum Beispiel steuern wir diese Anlage auch. Also diese Anlage lässt sich auch per Ferndiagnostik steuern. Das ist die Hardware. Aber ich sage immer, das ist immer so ein bisschen, wird ja häufig in den Medien oder auch in der Öffentlichkeit immer so, vielleicht will ich jetzt nicht sagen falsch dargestellt, aber durchaus mal sagen, kontrovers diskutiert, wie mal sagen, was heißt das Digitalisierung? Also es heißt Ausbildung, Digitalisieren heißt nicht, dass man da mit Tablets, Software und Apps durchflutet, sondern das ist nicht unser Verständnis von Digitalisierung, sondern wirklich diese notwendigen Digitalisierungskompetenzen zu entwickeln, um diese jungen Menschen eben auch weiterzuentwickeln in der Arbeitswelt. Das kann also durchaus sein, dass Papier auch noch seine Berechtigung hat, das ist so. Die machen zwar mittlerweile sehr viel mit den Tablets, aber es gibt halt natürlich auch immer noch Berechtigung für das. Und das ist eigentlich wichtig zu erkennen. Und deshalb müssen die Trainer natürlich auch qualifiziert werden. Das machen wir jetzt seit ungefähr 3 Jahren. Eine Qualifizierungsoffensive, wo wir die Trainer dann wirklich auch qualifizieren. Kann sich jeder vorstellen, wenn es denn so neue Themen gibt, nennen sich bei uns dann zukünftig die Themen der Zukunft oder Kompetenzen der Zukunft, wie Robotik, wie digitale Zwillinge, wie IT, Cybersecurity, hatte ich schon gesagt, oder zum Beispiel das Thema Low-Coding. Bei den Fertigungsstätten dann Additive Manufacturing, Smart System. Also ganz viele Sachen, die jetzt halt in der Digitalisierung drin sind. Logischerweise müssen das die Mitarbeiter erst einmal auch lernen. Ich habe vielleicht dran denke, letztes Jahr, einer meiner Mitarbeiter hat insgesamt 7 Wochen, war der 7 Wochen auf Kursen. Das muss man natürlich mit einplanen. Du kannst also nicht erwarten, dass ein Trainer das von alleine kann. In der Zeit habe ich halt externe mir reingeholt, die dann unseren Unterricht machen. Also wir müssen die Mitarbeiter fit machen.
Oh ja. Und wenn ihr jetzt die Ausbilder fit gemacht habt, gleichzeitig hast du irgendwie aber erwähnt, dass ihr dafür sorgen wollt, dass die Auszubildenden viel mehr selbstgesteuert lernen. Wie kann man sich das vorstellen? Was habt ihr da vor?
Ja, das ist eine der neuen Herausforderungen, also unsere Ausbildungsphilosophie jetzt so anzupassen, dass tatsächlich dieses selbstgesteuerte Lernen oder diese selbstgesteuerten Lernprozesse stärker Einzug halten. Ganz klar, Digitalisierung fordert natürlich heraus, dass die Auszubildenden, wenn sie irgendwann mal fertig sind, ich hatte ja schon vorhin gesagt, Mitarbeiter sind sie ja schon, dass sie dann wirklich selbstständig in den Bereichen neue Themen, die sich heutzutage sehr rasant ändern können, innerhalb von manchmal Tagen, gut, häufig eher Wochen und Monaten, aber manchmal auch innerhalb von Tagen, dass sie in der Lage sind, sich das zu erarbeiten. Und das bedeutet, dass dem Trainer erst einmal mehr Flexibilität und Gestaltungsfreiraum zur Verfügung gestellt wird. Das haben wir getan. Also ich hatte schon das Wort Handlungsfeld genannt. Das heißt also, im Gegensatz zu den Sequenzen, die vorher so wöchentlich liefen, hat er jetzt eben durchaus Handlungsfelder, die eben über 4 oder 5 Wochen gehen, eingebettet in Segmente, die dann teilweise wie im ersten Lehrjahr über das gesamte erste Lehrjahr gehen. Das heißt, der Trainer ist jetzt viel, viel länger auch in dieser Gruppierung, um den Auszubildenden auch stärker zu begleiten. Also wir haben auch dann entsprechende Kompetenzerfassungen eingeführt, die dann eben von Basic, also von Starter über Basic, Advanced bis zum Experten gehen, um jeden auszubilden, individuell auch zu fördern, sodass wir dann am Ende der Ausbildung auch wissen, wer hat welches Leistungslevel und wen kann man dann auch nachher später im Praxiseinsatz auch noch stärker in den und den Themen eben fördern durch Weiterbildung in der Praxis. Also das bedeutet natürlich für den Trainer deutlich mehr auch Verantwortung, aber es heißt auch mehr Freiheit. Und das heißt nicht, dass er am Freitag, wie es bei der Sequenz war, unbedingt eine Arbeit machen muss, um Ergebnisse zu haben, sondern wenn er merkt, die Gruppe ist langsamer, dann schiebt er dann entsprechend am Montag, Dienstag noch weitere Inhalte ein oder eben bindet das in andere Projekte mit ein. Also er hat halt die Möglichkeiten, das stärker zu steuern. Heißt natürlich aber auch, selbstgesteuertes Lernen heißt natürlich auch, das muss man einem Auszubildenden schrittweise beibringen, kann er nicht erwarten, dass es am ersten Tag kann, wenn er aus der Schule kommt. Das heißt, wir beginnen da ganz wenig in den ersten 2,5 Jahren immer so kleinere Phasen einzubauen, mal eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden, wo sie dann bestimmte Dinge, die wir vorgeben, auch sich schrittweise erarbeiten, bis hin aber zum dritten und vierten Jahr, wo sie dann ganze Projekte eben selbstständig abarbeiten, zum Beispiel auch freie Projekte, die wir dann auch standortübergreifend zu machen. Haben wir letztes Jahr gerade eins durchgeführt, Bremen, Hannover, Hamburg, komplett offen gelassen, freies Projekt mit den klassischen Elektronikern, mit den dualen Studenten, mit Kaufleuten, die dann eben zum Beispiel die kaufmännischen Themen übernehmen, so ein Projekt. Und am Ende war es halt eine Anlage, die Smarties, bunte Smarties sortiert, und zwar nach einem Quiz, was man macht. Und in diesem Quiz, das Ergebnis, was man dann hat, da kann man dann sagen, ich möchte als Incentive dann 4 rote, 3 grüne, 2 blaue, ich darf das Wort ja gar nicht sagen, Schokolinsen. Okay. So, also es heißt schon, wir haben auch gestaunt, man hat auch bis jetzt nicht die Erfahrung, es ist erstaunlich, wie stark die sich dann reflektieren, auch gegenseitig, und ihre Stärken dann hervorheben und sagen, Mensch, das kannst du ja besonders gut, das Programmieren, dieser Quiz, machst du denn das? Und ich baue dann zum Beispiel eben, keine Ahnung, die Ansteuerung für diesen Trichter, wo dann diese Schokolinsen durchfallen. Also die haben sich auch sehr stark tatsächlich an ihren Fähigkeiten orientiert.
Hey, schön. Das klingt ja richtig gut.
Doch, das ist spannend. Wenn ich nochmal
Würde ich auch nochmal
anfangen.
Ja, sehr schön. Ronald, ja, erstmal herzlichen Dank. Ich habe meine Fragen bei dir erstmal unterbringen können. Schönen Dank für die Antworten. Jetzt schauen wir mal, gibt es denn von denen, die uns hier noch begleiten in der Session, ein paar Fragen? Macht euer Mikrofon auf und stellt eure Fragen.
Vielen Dank nochmal, Brun, für die Vorstellung. Ich hätte vielleicht ein paar Fragen zu den Formaten oder zu den Lernmethoden. Also gab es irgendwie neue Lernmethoden, die im Zuge dieser Digitalisierung dann stattfand, oder war das das alles beim Alten?
Natürlich greift man erstmal auf ein Reservoir von Bekannten zurück, das ist logisch, also man wird nicht plötzlich alles neu erfinden, auch im virtuellen Modus nicht, aber natürlich gab es auch, hat es angedeutet, wir haben halt sehr viele Simulationen, ich habe kürzester Zeit auch ausprobiert. Ich hatte ja gesagt, E-Academy oder eben auch dieses Factory.io. Also wir haben halt versucht, die Themen, die wir tatsächlich bei uns ja mal in Präsenz vermitteln, eben auch logischerweise im virtuellen Modus zu vermitteln. So, das heißt, mit neuen Lehrmethoden bedeutet natürlich schon, das sind auch neue Lehrmethoden, wenn man dann etwas virtuell, nur im virtuellen Modus darstellt, muss natürlich der Trainer da versuchen, auch seine Auszubildenden genauso zu betreuen, auch wenn sie zu Hause sitzen vor den Schirmen, wie das eben in Präsenz ist. Und das ist deutlich schwierig. Also man merkt, man muss dann immer doch öfter kleinere Feedbackrunden einbauen, man muss dann öfter auch nachfragen, man muss dann über verschiedene Kanäle das Ganze steuern, weil es ja auch Leistungsschwächere gibt und Leistungsstärkere. Aber generell haben wir deutlich mehr zur Verfügung gestellt, ich hatte es schon angedeutet, in diesem digitalen Pool. Also in der Ausbildung selbst haben wir vorher natürlich auch schon virtuelle und Simulationen eingesetzt, aber eben nicht in dem Umfang.
Also Stichwort Berufsschule. Wie gut hat die Zusammenarbeit mit der Berufsschule geklappt? Oder hat die Berufsschule überhaupt das so gut hinbekommen?
Ja, ich hatte es ja angedeutet, auch wir waren das einzige DAX 30 Unternehmen. Also es ist ja nicht nur so, dass das die Schule nicht so einfach, es ist auch für viele andere Firmen nicht so ganz leicht gewesen, weil wir hatten halt diesen kleinen Vorsprung. Die Schulen haben halt eine kurze Phase gebraucht im März bis Anfang April, wo dann sie einfach sich erst einmal darauf eingeschwungen haben, auf den Pandemie-Modus. Aber wir haben da ein bisschen Glück mit unserer Schule in Hamburg, dass die dann doch relativ zügig eben auch in Präsenz, in diesen virtuellen Modus gegangen ist. Wir haben am Anfang noch unterstützt, da wo es halt noch nicht ging, unsere Schüler da noch nicht in die Schule so betreut wurden, haben wir sie dann auch teilweise betreut. Aber das war dann halt Gott sei Dank tatsächlich dann nachher ab April möglich. Und das lief eigentlich ganz gut bis zum Sommer. Dann waren sie ja wieder in Präsenz bis zum Herbst. teilweise dann auch zwischendurch dann mal wieder im Virtuellen und dann wieder in Präsenz. Und zurzeit wissen Sie ja, wie das ist. Das wechselt ja fast jeden Tag. Also wir sind ja schon froh, wenn wir mal eine Woche eine klare Ansage haben. Und insofern, ja, aber wir wissen das. Also wir sind Standby. Das gilt übrigens auch für die Hochschule. Also wir sind mit der HAW ja unterwegs in Hamburg. Auch dort war das so, dass wir klare Agreements hatten, dass wir, sobald da mal was ausfällt, das übernehmen. Das heißt also, die haben bei uns wirklich keinen Leerlauf. Auch in der Fachpraxis, klar, am Anfang, wo sie in die Praxisphasen mussten und ein vollständiger Lockdown war, ging das halt nicht immer, weil wir sind ein Montageunternehmen, Serviceunternehmen. Da geht's halt nicht vor Ort, weil der Kunde zum Beispiel da eine ganz harte Pandemie, mal sagen, vielleicht Bedingungen hat, wo wir nicht rein können. Dann haben wir die auch betreut. Also auch dann, wenn sie in der Fachpraxis bei uns nicht eingesetzt werden konnten. Also insofern sind wir immer Standby. Ist natürlich eine hohe Last, eine sehr, sehr hohe Last für die Ausbilder und auch für die Trainer und natürlich auch für die Führungskräfte. Mhm. Aber es gibt keinen Ausfall per se. Also wir haben immer versucht, das aufzufangen. Klar kann es dann mal passieren, dass man mal einen Tag braucht, um Sachen zu ordnen, aber unsere Auszubildenden haben halt sehr, sehr wenig Ausfall gehabt.
Also eine Frage, wir haben ja tatsächlich über die Trainer und Ausbilder gesprochen. Also vor welchen konkreten Herausforderungen standen die genau?
Ja, hatte ich angedeutet, aber nicht so ausführlich, weil von der Zeit her, es ist natürlich so, wenn jetzt Trainer, ich habe jetzt vielleicht das Glück, dass ich in Hamburg schon Trainer hatte, die jetzt eben über die gesamten Ausbildungszeiten fit waren, also vom ersten bis zum dritten Lehrjahr. Das ist einfach bedingt durch die, da wir das ja etwas kleiner sind, müssen die Trainer halt einfach mehr beherrschen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil jetzt in den Pandemie-Modus, dass du da nicht jemanden hast, der nur das erste Lehrjahr betreut oder noch krasser vielleicht wie in Erlangen, du kommst ja Karl-Heinz Erlangen, wo man dann sagt, der macht nur Digitalisierung 1 und 2 und keine Ahnung, PC-Netzwerktechnik und das macht er 10-mal im Jahr. Nichts dagegen, das sind super Kollegen, die sind auch fachlich, aber sie sind halt natürlich, klar, nicht in der Lage, so ohne weiteres die gesamte Themenpalette abzubilden. Und im virtuellen Modus musst du halt tatsächlich viel flexibler sein, musst eben die Themenvielfalt beherrschen. Und auch das ist übrigens eine Herausforderung dieser neuen Ausbildungsphilosophie. Es wird uns jeder Trainer in der Lage sein, zukünftig bis zum ersten anderthalb, ein und dreiviertel Jahr, also bis zum ersten Teil der Abschlussprüfung alles zu beherrschen. Das wird, manche brauche ich nicht sagen, bei mir in Hamburg ist das kein Thema, weil die das ja, aber manche werden, das finden das schon interessant und werden eben vorsichtig zu formulieren und werden das halt auch machen müssen. Das ist halt ein Prozess. Oh. Also von daher gesehen, die Trainer mitzunehmen, da haben Sie völlig recht, das ist eine der entscheidenden, elementaren Dinge in der Digitalisierung. Wenn du die nicht mitnimmst und nicht wirklich mal sagen, beteiligst auch an der Qualifizierung, dann kannst du das nur von oben aufoktroyieren und dann wird das nichts. Dann sind die nicht in der Lage, dann versuchen die wieder nur die Themen, die sie vorher gut konnten, verständlicherweise zu machen, ja, im verstärkten Modus, die anderen Themen so halbherzig.
Ja, funktioniert nicht. Da sind wir in so einer blöden Situation. Wir Bildungsleute müssen ja eigentlich die sein, die vorangehen. Denn wir müssen die anderen ja in die Zukunft führen. Ne? Also müssen wir schon in der Zukunft gewesen sein. Und da die Zukunft aber immer schneller sich ändert, sind wir am meisten gefordert. Das ist leider so. Ja. Aber ja.
Also ich kann, es wird halt, man muss da auch ehrlich sein, es wird halt nicht jeder unserer Trainer das mitgehen können. Das ist halt so, man muss das auch offen auch kommunizieren. Ich hoffe einfach mal, dass wir da 90% dann am Ende irgendwo dazu bringen und man muss dann sehen. Manch einer wird es halt einfach nicht mehr können. Das hat gar nichts mit dem Alter übrigens zu tun. Ich habe also Kollegen, auch, die sind schon 4,55 in Hannover, die top da sind. Also das hängt eher mit der Mentalität zusammen. Dinge sich neu, mal sagen, auch relativ in kurzer Zeit anzueignen und ja, das Ganze natürlich zu multiplizieren. Das weiß jeder, der im Trainingsgeschäft ist. Es hilft ja nicht, wenn ich es weiß. Das Thema ist dann sicherlich sinnvoll, irgendwo rüberzubringen.
Ja, und man hat es auch wirklich nur richtig verstanden, wenn man es auch erklären kann. Und das ist noch eine zusätzliche Herausforderung.
Ja, ich aus meinem Studium leider auch einige Profs damals, die das nicht so ganz richtig verstanden haben.
So kann man es auch rückwärts schließen, ja. Daniel, du hast noch weitere Fragen.
Ja, vielleicht nochmal die letzte Perspektive nochmal zu den Auszubildenden. Also, ich fand es sehr gut, dass das Feedback so positiv war. Also, das ist super zu hören. Gibt es da vielleicht ein paar qualitative Antworten? Also, was haben denn die Auszubildenden gesagt? Oder was für ein Feedback haben die eigentlich gegeben?
Ja, die Studie ist natürlich intern, da darf ich jetzt natürlich
nicht so viel. Okay.
Ja, es ist eine interne Studie, aber ich kann natürlich so viel sagen. Es ist die volle Bandbreite. Also wir haben wirklich Auszubildende gehabt, die es gesagt, also wir haben ja da abgefragt, ist die PC-Ausstattung richtig, ist die Hardware, habt ihr die richtigen Inhalte, sind die virtuellen Möglichkeiten gegeben, könnt ihr mal sagen, selbstständig lernen, könnt ihr die Trainer ständig einbinden und so weiter? Also sind ja eine ganz riesige Fragenkanon. Ich habe da jetzt mal nur ein paar rausgegriffen, die jetzt so ein bisschen mehr öffentlich sind. Aber es gab natürlich dann auch konkret Rückmeldungen von Auszubildenden, die gesagt haben, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich tatsächlich in dieser virtuellen Simulation mich da so gut zurechtfinde. Es gab aber auch welche, hatte ich schon angedeutet, die gesagt haben, schwierig, in echt ist doch schöner. Also das war so, gab so generelle Feedbacks am Ende und dann haben manche reingeschrieben, ja, in echt ist doch schöner, weil man merkt auch bei manchen einen, hatte ich schon angedeutet, da ist das halt nicht so. Die können im virtuellen Modus nicht ständig dranbleiben. Also es gibt ja viele, die so ein bisschen, ich will nicht sagen den Druck benötigen, aber durchaus morgens pünktlich drin sein müssen, dann mal sagen, ihre Aufgabe kriegen, der Ausbilder geht dann hin, streichelt ab und zu mal den Kopf und freut sich, dass das so funktioniert. Und leider ist das bei manchen wirklich notwendig. Übrigens an der Stelle, wir haben festgestellt, Sozialkompetenz ist Sozialkompetenz. Also die auch bei uns etwas Schwierigkeiten machen, morgens nicht pünktlich sind, sind auch im virtuellen Modus nicht pünktlich. Also es ändert nichts an der Sachlage, ob man virtuell unterwegs ist oder Präsenz. Das ist immer identisch. So, und demzufolge gibt es natürlich welche, wo das schwieriger ist. Und das werden wir auch, das merken wir übrigens auch. Die letzte Befragung im Dezember hat doch differenziert ein paar Ergebnisse anders aufgezeigt. Also auch denen hängt das so ein bisschen auch schon im Hals raus, dass es jetzt nur virtuell läuft. Also man merkt schon, dass da einige auch gefrustet sind. Also es gab auch ein paar Antworten, wo man daraus gelesen hat, naja gut, es wäre schon hilfreich, wenn wir dann doch wieder mehr auch in Präsenz gehen. Und wenn das dann irgendwann mal soweit ist, und ich hatte es angedeutet, 20% virtuell heißt ein Tag in der Woche, damit können die super umgehen. Also das ist dann irgendwann, glaube ich, auch der richtige Weg, ob es dann mal 30 oder 40 werden oder noch mehr bei den dualen Studiengängen, wird man sehen.
Und ihr habt alle eure Lehrlinge ja mit Tablets ausgestattet, genau. Hast du vorhin so am Rande erwähnt, ne? Das heißt, die nehmen das mit nach Hause und sind damit technisch auf alle Fälle gut angebunden, ne?
Also die iPads sind mittlerweile Standard, die haben wir jetzt seit 3 Jahren, also alle Lehrjahre bis zum 3. Jahr haben die komplett. Wir haben auch Klassensätze bei uns, die verwenden sie tatsächlich mittlerweile auch für den gesamten Schriftverkehr, für die Abfrage von Aufgaben. Sie kriegen auch ihre Aufgaben, auch wenn wir einige Sachen nach wie vor auch im Papier haben. Ich hatte es auch gesagt, diese Berechtigung haben. Zum Beispiel, wenn sie dann Kurvendiskussionen machen, dann muss man auch mal Millimeterpapier. Ist nicht so, kann man auch auf dem Tablet machen, aber ich finde, das gehört dazu. Das hat jeder mal gelernt, einen geraden Strich, 20 Zentimeter Strich hat mal mein Prof gesagt, muss jeder Ingenieur können. Insofern denke ich mal, ist es auch sinnvoll, noch etwas auch auf Papier zu machen. Übrigens, mit den Tablets gehen sie auch an die Anlage, unter anderem diese Digitalisierungsanlage. Dort ist Augmented Reality. Das heißt, die halten das Tablet einfach hoch. Da sind dann bestimmte Formen oder QR-Codes und sie kriegen dort zusätzliche Informationen an der live laufenden Anlage. Das ist natürlich auch, die Tablets werden also auch zur Programmierung verwendet, auch in der Anlage, auch zur Ferndiagnostik, also für alles im Prinzip.
Dann Ronald, dir einen ganz herzlichen Dank für die vielen Informationen. Ich schneide sie ein bisschen zusammen und beende jetzt die Aufzeichnung.